Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und einen guten Morgen wünscht Ihnen Gregor Lischka. Und das bin jetzt nicht ich, der nervös mit einem Kuli auf dem Tisch herumklickt oder so. Dieses seltsame Geräusch, das machen Pottwale. Und zu großer Bekanntheit kamen Pottwale spätestens durch das Buch Moby Dick. In dem machen sich Walfänger von Neuengland aus auf, um unter dem Befehl ihres rachsüchtigen Kapitäns Ahab einen legendären weißen Pottwal zu verfolgen. Und zwar, Zitat, von Kap Horn bis hinauf in das Polarmeer und, wenn es sein muss, bis in die tiefsten Abgründe der Hölle hinab. So tief und weit muss man als Europäer zum Glück nicht reisen, um auf Pottwale zu treffen. Moby Dicks gibt es nämlich auch im östlichen Mittelmeer, direkt vor Griechenland. Dort drohen sie aber auszusterben und deswegen entscheiden aktuell auf einer Konferenz in Malta Vertreter der Mittelmeer- und Schwarzmeeranrainerstaaten über den Schutz von Walen und auch Delfinen. Und für die Walschutzorganisation Ocean Care ist Nicolas Entrup vor Ort und er kennt sich mit den Artgenossen von Moby Dick auch gut aus. Herr Entrup, erstmal zu Beginn, warum dieses Klicken?
Dieses Klicken, das Sie hören, das sind Töne, die Pottwale produzieren, und zwar entweder, um sich zu orientieren, um ihre Umgebung zu erforschen oder eben, um zu kommunizieren mit ihren Artgenossen.
Und wie stört der Mensch denn jetzt diese Form der Walkommunikation?
Also unter Wasserlärm, der durch unterschiedliche Quellen verursacht wird, wie zum Beispiel im intensiven Bereich durch die Öl- und Gassuche, wo mit Schallkanonen von der Meeresoberfläche der Meeresboden beschallt wird. Das sind ganz intensive Lärmerzeuger oder auch militärische Sonare bei der Suche nach sogenannten feindlichen U-Booten, aber auch der Schiffsverkehr. Das sind Lärmquellen, die entweder die Tiere sogar aus ihrem Gebiet vertreiben, sogar auch töten können oder aber auch die Überlagerung der Kommunikation, das sogenannte Maskieren der Kommunikation kann eben auch negative Auswirkungen auf die Tiere und ihre sozialen Einheiten haben.
Sie haben gerade gesagt, das kann im Extremfall auch zum Tod der Tiere führen. Also muss ich das so vorstellen, die hören diesen Lärm und fallen dann tot um und sinken an den Meeresgrund herab?
Also beim Unterwasserlärm eben diese Unterscheidung zwischen dem konstanten Dröhnen in bestimmten Lautstärken oder diesen impulsiven, explosionsartigen Schallquellen, da ist zu unterscheiden, was dann mit den Tieren passiert. Und in diesen Extremfällen wissen wir, dass gerade Tieftaucher, und da gehören Pottwale dazu, extrem rasch sozusagen flüchten. Und das kann eben letztendlich auch dazu führen, dass sich wie die Taucherkrankheit beim Menschen Sauerstoffbläschen im Blut bilden und die Tiere letztendlich verenden.
Jetzt sind Sie auf der Walschutzkonferenz in Malta für den Schwarzmeer- und Mittelmeerraum. Welche Maßnahmen fordern Sie denn ein, um den Pottwal und auch andere Wale im Mittelmeer davor zu schützen?
Also aktuell haben wir ja 11 Arten im Mittelmeer und 3 Arten im Schwarzen Meer und die sind natürlich sehr unterschiedlichen Gefahren ausgesetzt. Was den Pottwal betrifft, die leben in 2 unterschiedlichen Populationen, die eine im westlichen Mittelmeer und die andere im östlichen Mittelmeer. Und jene im östlichen Mittelmeer, das sind nur noch ca. 200 Tiere, das heißt, die sind wirklich, also nicht nur stark gefährdet, sondern ihre Tendenz dieser Gruppe ist negativ, das heißt, sie orientieren sich eher dem Aussterben. Und die Hauptgefahr für diese Tiere sind Schiffskollisionen, weil durch ihren Lebensraum eben intensiv befahrene Schiffsrouten führen. Und genau bei diesem Thema wollen wir den Hebel ansetzen, um eben Pottwale vor Schiffskollisionen schützen zu können.
Können Sie da ein paar Beispiele nennen, wie man das schaffen könnte, Ihrer Meinung nach?
Also dank der Wissenschaft haben wir sehr, sehr gute Daten, wo sich die Tiere aufhalten. Und wir haben hier Empfehlungen entwickelt an die Schifffahrt, an Schifffahrtsunternehmen, aber auch an Regierungen, wie man ganz leicht mit einer leichten Abweichung von der originalen Schifffahrtsroute diese Regionen umfahren kann. Und das ist natürlich die effizienteste Methode, Kollisionen zu verhindern. Das Zweite ist, das kann man sich vorstellen wie beim Autofahren, dass wenn ein Vogel auf der Fahrbahn sitzt, je schneller man fährt, desto weniger Chance hat der Vogel, wegfliegen zu können. Und sehr ähnlich verhält es sich mit Wahlen. Das heißt ja nicht, das Tempo runter, Temporeduktion ist ebenfalls eine wirksame Maßnahme, um Kollisionen zu verhindern. Und in den Regionen, und da haben wir gerade die Verbindungsroute zwischen der Ägäis und dem Ionischen Meer, wo die intensive Schifffahrt durchquert, wo es ein Umfahren nicht möglich ist, dort haben wir ein System entwickelt oder entwickeln lassen mit griechischen Wissenschaftlern, das Pottwalle auf Echtzeit lokalisieren kann. Und diese Informationen sollen an die Schifffahrt weitergeleitet werden, um eben vom Tempo runterzugehen. Und das ist sozusagen jetzt auch ein Verhandlungsspielraum mit der griechischen Regierung.
Auf welche Widerstände stoßen Sie denn da? Also und welche Akteure letztendlich auch? Im Buch Moby Dick ist der Wal ja von Kapitän Ahab gejagt. Und dieser Kapitän hat ja so eine Art inneren Wahn, diesen Wal zu fangen. Das kann man jetzt wahrscheinlich den Akteuren im Mittelmeerraum nicht einfach mal so andichten. Welche Interessen verfolgen die denn?
Nein, also wir haben sehr engen Kontakt auch mit der Schifffahrt, und das sehr Positive ist, dass man von einigen Unternehmen, wie zum Beispiel dem größten Schifffahrtsunternehmen der Welt, MSC, der Mediterranean Shipping Company, wirklich auf Zuspruch stößt, und MSC hat bereits die Schifffahrtsroute an unsere Empfehlung angepasst und kreuzt nicht mehr direkt diesen Lebensraum der Pottwale. Andere sind noch nicht so weit, und das ist natürlich unsere Aufgabe, hier Überzeugungsarbeit zu leisten, aber das Wichtigste ist meiner Ansicht nach, die griechische Regierung dazu zu bringen, A, bei der Internationalen Schifffahrtsorganisation die Verlegung von Schifffahrtsrouten einzufordern, dort wird das dann beschlossen, und B, können sie eben dieses System, wir nennen es Safe Moby, das wir entwickelt haben und das wir der griechischen Regierung anbieten, wenn sie das einsetzen würden in den Regionen, wo man nicht umfahren kann, dort könnte man wirklich ebenfalls das Risiko einer Kollision, die immer tödlich endet, für einen Wal senken.
Im Buch Moby Dick entkommt Moby ja seinen Jägern bzw. dem Jagdtod. Wie schätzen Sie denn die Chancen für den Pottwal im östlichen Mittelmeer ein?
Tja, also ich bin ja eigentlich immer ein Optimist, und oftmals überraschen uns die Wale auch, indem man dann nach zwei, drei sehr frustrierenden Jahren mit wenig Sichtungen dann doch wieder die eine oder andere Gruppe wieder sichtet. Und trotzdem muss man sagen, der Gefahrenmix, den der Mensch anrichtet sozusagen, wie wir uns in dem Lebensraum der Wale verhalten, der führt einfach dazu, dass ich glaube, wenn wir da nichts ändern, dann wird der Wal keine Chance haben.
Sagt Nicolas Entrup, Walexperte bei der NGO Ocean Care. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und während es für Pottwale im Mittelmeer also eng wird, gibt es zur Abwechslung auch mal gute Neuigkeiten von anderen Flecken dieser Erde. Vor Kanada erholen sich die Walbestände nämlich. Antje Passenheim berichtet über die Rückkehr des Buckelwals.
Dieser Gesang berührt die kanadische Walforscherin Jackie Hildering auch nach Jahrzehnten ihrer Arbeit mit den Meeresriesen. Wenn du jemandem erlaubst, in die Soundwelt der Wale einzutauchen, wenn du hörst, wie sie kommunizieren, dann gibt es etwas, das in unser Bewusstsein dringt und das Menschen innehalten lässt, und sie bekommen eine Gänsehaut. Diese Gänsehaut hat die Buckelwale-Expertin der Meeresforschungsgesellschaft der Provinz British Columbia regelmäßig, wenn sie raus aufs Meer fährt. Es ist auch eine Gänsehaut der Freude, sagt Hildering. Denn nicht nur sie registriert seit 2 Jahren, die bedrohten Riesen kommen immer zahlreicher zurück in die Region. Walforscherin Hildering hat Hoffnung.
In British Columbia, the west coast of Canada.
In British Columbia, an der kanadischen Westküste, gibt es seit 1967 keinen Walfang mehr. 55 Jahre ist das her. Und als Walbeobachterin kann ich bestätigen, dass wir eine zweite Chance mit ihnen haben. Geholfen habe dabei nicht nur das Fangverbot. Kanada hat auch die touristischen Waltouren unter besondere Kontrolle gestellt.
How close you can get independent of vessel.
Wie nah du mit dem Boot ran darfst, dass du sie nicht berühren, nicht füttern darfst, du darfst nicht mit ihnen schwimmen, du musst melden, wenn sie sich verheddert haben oder ein Schiff mit ihnen kollidiert ist. Das sind sehr gute Entwicklungen.
So these are really positive things.
Die Walpopulation sei ein wichtiges Barometer für den Zustand der Meere, sagt auch der UN-Spezialbeauftragte für Menschenrechte und Umwelt in Vancouver, David Boyd.
At home here where I live on the west coast of Canada.
In den vergangenen Jahren haben wir hier in der kanadischen Westküste ein unglaubliches Wiederaufleben der Buckelwalpopulation erlebt. Eine Art, die fast bis zur Ausrottung gejagt wurde. Nun ist der Bestand wieder so hoch wie vor dem kommerziellen Walfang. Allein im kanadischen Pazifik würden schon 27.000 Buckelwale gezählt. Andere Populationen wie Finnwale und Blauwale erholen sich langsamer. Wieder andere stecken in einer tiefen Krise, etwa der atlantische Nordkaper. Erklärt der Walexperte von der kanadischen Regierungsbehörde für Fischerei und Ozeane, Thomas Doniol Valcros. Alle haben gedacht, er erholt sich langsam. Und bis 2010 ging es diesen Walen auch tatsächlich immer besser. Es gab fast 500. Aber dann geriet der atlantische Nordkaper in eine richtige Krise, auch durch den Klimawandel. Der Bestand dieser Art, die zwischen den USA und Kanada wandert, ist mit nur 336 Exemplaren auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren gesunken. Fischerei, Schifffahrt, Lärm, Plastik und Schadstoffbelastung machen die Wanderwege des atlantischen Nordkapers zu tödlichen Hindernisparcours. Das zeigte kürzlich erst wieder ein Report des World Wildlife Fund. Vom Happy End der Wale ist die Welt trotz vieler guter Nachrichten noch weit entfernt, sagt UN-Sonderbeauftragter David Boyd. Nicht nur er hofft deshalb auf die Biodiversitätskonferenz in Montreal. Wenn wir Menschen aufhören, der Natur zu schaden, ist die Natur in vielerlei Hinsicht unglaublich widerstandsfähig. Wenn ich diese Buckelwale vor der kanadischen Küste sehe, ist es ergreifend zu wissen, dass sie sich vom Rande des Aussterbens wieder erholt haben. Ein Ziel, das nach Meinung zahlreicher Staaten, darunter auch Deutschland, in der Abschlusserklärung der Konferenz stehen soll, könnte dazu beitragen. Danach sollen nämlich 30% der weltweiten Land- und Meeresfläche in Naturschutzgebiete umgewandelt werden.
Ein Bericht von Antje Passenheim. Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an einen Waschbär denken? Putzig und süß, oder? Geht mir auch so, aber so süß er auch ist, es handelt sich dabei um eine invasive Art, die heimische Vögel jagt und bedroht. Und diese Vögel sind ja meistens auch ziemlich süß. Und solche invasiven Arten, die gibt es auch in der Pflanzenwelt, auch bei den Zierpflanzen. Die sollten eigentlich nicht mehr gehandelt und freigesetzt werden, doch teilweise hat sich das in Gartencentern und im Onlinehandel noch nicht herumgesprochen. Anke Petermann berichtet.
Die Lerche ist politisch. Unterschätzte Bedeutung der Artenvielfalt.
Als wuchsstarker Gartenbaum wurde der Götterbaum aus Asien importiert. Im Nachkriegsdeutschland galt er als Trümmerpalme, weil der Baum mit den gefiederten Blättern jede noch so karge Schuttfläche besiedelt. Im Onlinehandel sind Samen noch zu kaufen, obwohl die Pflanze seit Jahren auf der schwarzen EU-Liste für invasive Arten steht. Bis vor kurzem wuchsen zwei riesige Exemplare auch im Botanischen Garten der Universität Mainz. Doch die wurden sukzessive entfernt, erzählt bei einem Rundgang Ute Becker, promovierte Biologin.
Die Maßnahme, aber einen Götterbaum wirklich loszuwerden, ist weiträumig, die Wurzeln auszukoffern. Und das haben wir jetzt hier gemacht.
Gar nicht so einfach, weil sich das Wurzelwerk unterirdisch über 30 Meter ausgebreitet hatte.
Und entsprechend stehen wir hier an einem Fleck, der gerade frisch eingesät wurde, wo man jetzt auch wirklich nichts mehr vom Götterbaum sieht. Wir haben 2-3 ganz kleine Austriebe gehabt, die haben wir jetzt entfernt und das scheint geklappt zu haben.
Invasive Pflanzen können Naturschutzgebiete aus dem Gleichgewicht bringen, wie den Mainzer Sand mit seinem seltenen Trockenrasen. Ute Becker hilft dort manchmal, das Biotop zu pflegen. Sie entfernt Triebe des Götterbaums und mehr.
Im Prinzip sind das Gehölzarten, die sich meistens durch unterirdische sogenannte Ausläufer verbreiten können. Das ist zum Beispiel die Mahonie. Es sind aber auch Arten wie die Robinie, die ja auch als invasive Art gehandelt wird.
Bis vor einigen Jahren galt die nordamerikanische Robinie noch als willkommener Straßenbaum. Kommunen pflanzten ihn gern als anspruchsloses, trockenresistentes Stadtgrün. Würden die Naturschützer die Robinie nicht aus dem Mainzer Sand entfernen, könnte sie die offene, unbewaldete Fläche überwuchern. Verschwinden würde dann ein Stück biologischer Vielfalt. Bedrohte Pflanzenarten, nämlich wie die graue Skabiose oder die weiß-gelb blühende Sandlotwurz. In Deutschland gibt es sie nur im Mainzer Sand. Vielerorts bleibt es bei dem Versuch, Biodiversität gegen die Konkurrenz stärkeren Gartenflüchtlinge zu schützen. Manchmal aber gelingt es so Katrin Eder, Umweltministerin von Rheinland-Pfalz.
Also gerade bei den invasiven Arten muss man ganz genau gucken, wie ist der Aufwand und wie ist der Nutzen und an welchen Stellen ist das sinnvoll. Die Situation ist leider so weit fortgeschritten, dass wir bei einigen invasiven Arten sagen müssen, die haben sich hier so weit ausgebracht, dass wir sie kaum noch eingedämmt bekommen.
Betreiber von Baumschulen, Gartencentern und Baumärkten sollten informiert sein, welche invasiven Pflanzen sie laut EU-Liste aus dem Sortiment nehmen müssen. Doch weil das oft dauert, sensibilisieren botanische Gärten die Öffentlichkeit mit Führungen und Ausstellungen für das Problem. Bundesländer wie Rheinland-Pfalz geben Infomaterial heraus, so die Grünen-Politikerin.
Das eine ist jetzt die Broschüre des Landesamtes für Umwelt über invasive Arten und dass man eben in seinem Garten nicht unbedingt bestimmte Dinge, die vielleicht schön aussehen, wie den Götterbaum dann ausbringt und dass man einfach auch nicht seinen, wenn ich Grünschnitt habe im Garten, sieht man ja manchmal, fahren Leute irgendwo in die Landschaft, denken, das ist ja Grünschnitt und den kann ich da hinkippen. Da sind dann aber auch eben oft invasive Arten drin.
Deshalb Grünschnitt in die Biotonne werfen. Viele kommunale Entsorger erhitzen ihn schon auf 70 Grad, weiß Umweltministerin Eder. Vom kommenden Frühjahr an müssen das alle Kommunen tun.
Ab 1.5.23 ändert sich die Bioabfallverordnung und es wird dann verlangt, dass die Bioabfälle bzw. der Grünschnitt, die krautigen Bestandteile, dass die hygienisiert werden, damit an der Stelle nichts mehr passieren kann und kein Austrag mehr von invasiven Arten dann erfolgt.
Anke Petermann war das. Emissionshandel, Energieeffizienzgesetze und natürlich Investitionen in erneuerbare Energien. Die EU will bis 2050 klimaneutral werden und in die EU aufgenommen werden. Das wollen auch viele Länder des Balkans. Und um ihre Chancen zu erhöhen, wollen sie mit diesen ganzen Klimaschutzzielen natürlich irgendwann auch konform sein. Wie die Energiewende jetzt im Balkan vorankommt, das hat sich Silke Hane mal in Nordmazedonien angesehen.
Es regnet in Bogdanci, einem Ort an der Grenze Nordmazedoniens zu Griechenland. Durch dichten Nebel sieht man die Lichter von 16 Windrädern blinken. Der kleine Windpark ist ein Vorzeigeprojekt, der erste Windpark im westlichen Balkan. Allerdings trägt Bogdanci bisher sehr wenig zur Stromproduktion in Nordmazedonien bei.
Ja, das ist da nur ein kleiner Teil, sagen wir einige Prozent, 3-5% von der gesamten Produktion.
Erklärt Blago Gajdarzyski, Leiter der Entwicklungsabteilung beim staatlichen Energiekonzern ESM.
Das ist wenig, aber kommt noch die zweite Phase, zusätzliche 15 Megawatt und zusammen mit KfW Bank entwickeln wir ein anderes Projekt mit 50 Megawatt in dem Gebiet von Miravci.
Die KfW hat auch den Windpark in Bogdanci und die laufende Erweiterung mitfinanziert. Nordmazedonien braucht Unterstützung, um sein veraltetes Energiesystem zu modernisieren. Das Land orientiert sich mit seinen Klimazielen an den Plänen der EU. Und der Energiesektor steht für einen Großteil der CO2-Emissionen. Zwar decken die alten Wasserkraftwerke etwa ein Viertel des Stromverbrauchs ab, die Kohle macht aber doppelt so viel aus. Um das zu ersetzen, setzt auch Nordmazedonien auf Erdgas, erklärt Anton Czauszewski, ein Universitätsprofessor und Energieberater der Regierung. Aufgrund der aktuellen Umstände verwenden wir Kohle, also eine veraltete Technologie. In naher Zukunft soll die Grundlast aus anderen Energiequellen kommen, und zwar aus Gas. Czauszewski ist überzeugt, dass sich die Grundlast nicht so schnell durch Erneuerbare abdecken lässt. Erdgas ist aber auch in Nordmazedonien derzeit knapp und teuer. Das Land soll einen Anschluss an die transadriatische Pipeline bekommen, die Gas aus Aserbaidschan über Griechenland in den Balkan leitet. Noch ist der Anschluss aber nicht da. Und so musste kürzlich sogar ein Kohlekraftwerk aus der Reserve genommen werden. Bei der Wärme ist Nordmazedonien noch weiter von einer Energiewende entfernt. Viele Häuser sind miserabel gedämmt. Eine Großbaustelle in der Energiepolitik, sagt Anton Czarzewski. Energieeffizienz ist untrennbar mit Energiepolitik verbunden. Denn wenn wir grüne Energie und weniger Stromverbrauch wollen, dann ist die Energieeffizienz wichtig. Daran wurde zuletzt viel gearbeitet. Neue Gebäude werden nach Standards gebaut, sodass sie durch die Isolierung eine gute Energieeffizienz haben. Bei älteren Gebäuden erreichen das nur manche. Einige mit privaten Investitionen, andere mit Subventionen. Das ist aber ein langfristiger Prozess und wird nicht von heute auf morgen geschehen. Auch da braucht es Investitionen. Durch diesen Winter muss Nordmazedonien aber erstmal so kommen. Viele fürchten sich, dass die zentral gesteuerte Fernwärme irgendwann ausbleibt. Gestern musste ein kleineres Kraftwerk in der Hauptstadt Skopje unter die Verwaltung des staatlichen Versorgers gestellt werden. Dem Betreiber war das Gas ausgegangen. Einen Weiterbetrieb mit Heizöl hatten die Behörden untersagt. Rund 500 Haushalte waren tagelang kalt geblieben. Wer keine Zentralheizung hat, steht nicht unbedingt vor kleineren Problemen. Auch Holz ist teuer. Viele Menschen verfeuern daher etwa Müll. Und so wird Skopje wahrscheinlich auch in diesem Winter in Smog versinken.
Silke Hane aus Nordmazedonien. Stellen Sie sich vor, Sie erben etwas. Wenn man jetzt wohlhabende Eltern oder Großeltern hat, dann geht man ja wahrscheinlich davon aus, dass man da das Haus oder die Wohnung, aber auf jeden Fall etwas Geld und Schmuck erbt. Was aber, wenn das Erbe von einem weit entfernten Verwandten kommt, etwa einem Onkel aus Amerika? Wie kann man denn da erfahren, ob man jetzt ein Haus oder Geld erbt oder vielleicht sogar Schulden? Das steht nämlich nicht in der Mitteilung des Nachlassgerichts. Was man tun kann, wenn man keine Schulden erben möchte, Annette Eversberg hat das recherchiert.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Erben kann jeder, nicht nur Kinder, auch Freunde oder Weggefährten des Erblassers, die er im Testament bedenkt. Paul Grötsch, Fachanwalt für Erbrecht aus München.
Wenn es kein Testament gibt, dann gilt die gesetzliche Erbfolge und nach dieser erben die nächsten Verwandten. Also wenn es keine Kinder gibt, dann können auch Geschwister oder Eltern oder Neffen, Nichten erben und dann beerbt man eben den Onkel oder die Tante.
Erbe kann man auch werden, wenn ein anderer das Erbe ausgeschlagen hat. Darauf muss man achten, ganz besonders, wenn das Erbe nur aus Schulden besteht. Erbt man also nachweislich Schulden, dann kann man seinerseits das Erbe ausschlagen, mit einer Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht. Die Kosten dafür sind gering. Christoph Zerhusen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Wichtig ist es in diesem Zusammenhang zu wissen, dass ich ein Erbe nicht zum Teil ausschlagen kann. Als Erbe trete ich immer das Erbe als Gesamtes an, das heißt, ich erbe sämtliche Werte, aber auch sämtliche Schulden.
Ist es von vornherein klar, dass das Erbe nur aus Schulden besteht, muss man schnell handeln.
Hierfür gibt es gesetzliche Ausschlagungsfristen. Die Erbausschlagung muss gegenüber dem Nachlassgericht oder gegenüber einem Notar erklärt werden. Und die Ausschlagung kann also nur innerhalb von 6 Wochen erfolgen.
Die 6-Wochen-Frist beginnt mit dem Tod des Erblassers oder der Information durch das Nachlassgericht. Wenn eine Nichte zum Beispiel das Erbe des Onkels ausschlägt, muss sie auch für ihre minderjährigen Kinder handeln. Denn die würden dann automatisch in der Erbfolge nachrücken und die Schulden erben. Allerdings ist es nicht einfach zu erfahren, ob man Vermögen oder Schulden geerbt hat. Erbrechtsfachanwalt Paul Grötsch.
Man kommt an diese Information, ob man denn Schulden erbt hauptsächlich oder ob auch was Positives da ist, nur indem man die Erbschaft annimmt und dann einen Erbschein beantragt, mit dem man sich dann als Erbe ausweisen kann.
Bei Banken zum Beispiel, um den Kontostand zu erfahren. Dann aber hätte man das Erbe bereits mit allen Konsequenzen angenommen. Und man würde sogar für die Schulden mit seinem Privatvermögen haften. Um das zu vermeiden, gibt es 2 Möglichkeiten, das Erbe anzufechten, rät der Fachanwalt für Erbrecht. Das heißt, wenn man das Erbe angenommen hat, kann man beim Nachlassgericht eine Nachlassverwaltung beantragen. Dafür fallen Kosten für mindestens 67 Euro pro Stunde für den Nachlassverwalter an. Er prüft dann, ob doch noch Vermögen da ist. Eine solche Nachlassverwaltung kann man, so die Verbraucherzentrale, auch noch 2 Jahre nach dem Erbfall beantragen. Die 2. Möglichkeit, um nicht für die Schulden aus dem Erbe haften zu müssen, ist das Nachlassinsolvenzverfahren. Dabei klärt das Insolvenzgericht den Schuldenstand des Erbes. Das Insolvenzverfahren betrifft nur den Nachlass, nicht das Privatvermögen des Erben. Auch hierfür sind die Kosten für den Erben gering. Christoph Zerhusen.
Ich muss also dann, wenn ich das Nachlassinsolvenzverfahren abgeschlossen habe, nicht mehr für die Schulden aus dem Erbe haften.
Man erhält dann einen amtlichen Beschluss. Falls sich danach noch Gläubiger melden sollten, heißt das dann auch, so Paul Grötsch?
Die Gläubiger können nicht auf das Vermögen des Erben zugreifen, sondern wirklich nur auf das Nachlassvermögen. Das ist gerade eben das Ziel, dass die Gläubiger nicht gegenüber dem Erben persönlich vorgehen können.
Was bedeutet, dass der Erbe nicht mehr in die Schuldenfalle geraten kann?
Alle Beiträge aus dieser Sendung, auch die zu den Pott- und den Buckelwahlen, die können Sie nachhören in unserer Deutschlandfunk-Audiothek oder auf unserer Website. Gleich in den Infos am Mittag begrüßt Sie mein Kollege Dirk Müller und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Gregor Lischka.